Es ist 18 Uhr und wir sind hier in der ARD Audiothek und mein Name ist Hagen Decker. Jetzt habe ich mich wieder zuerst genannt, wollte ich eigentlich gar nicht. Hallo John Cook.
Hallo Hagen Decker. Ich finde es immer schön, deinen Namen zuerst zu hören. Weiß ich sofort, ich
ja, aber das ist ja eher eigentlich richtig. Eine Spezialität von dir.
Ja, deshalb. Ich fühle mich da so verbunden.
Ich und Hagen.
Das ist dieses solidarische, ich komme zuerst.
Ja, wir haben ja da auch kein inhaltliches Thema zum Glück, wie man vielleicht denken könnte. Also manche denken das oder interpretieren das rein. Wir sind down.
Wir sind auf jeden Fall down. Also genau. Ich denke auch, wir kommen jetzt wieder. Ja, na, es geht ja bei uns unterbrechen und dann von mir diese falsche Vorstellung. Ich glaube, uns beide stört das alles nicht so viel.
Uns beide tangiert das quasi null.
Null.
Minus 10.
Ja.
Ja. Mir fehlt's eigentlich, wenn du es anders machst. Sag mal, weiß nicht, ob dir das mit dem Unterbrechen auch so geht, aber na gut.
Ich bin nur sauer, wenn jemand anderes es macht. Dann sagst du, du bist gar nicht Hagen.
Das finde ich ja sympathisch. Sehr gut.
Oder?
Diese Befindlichkeit ist vorgeschnitten, um euch auch befindlichkeitstechnisch aktuell zu halten. Mhm. Vor die Folge mit Tobias. Bei dieser Aufnahme war John leider verhindert. Haben wir auch schon öfter thematisiert, warum das so war. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine aktuelle Befindlichkeit. Wir haben die Urlaubstagebücher hinter uns gebracht und du bist wieder zurück und wir nehmen jetzt wieder wöchentlich auf. Der Rhythmus dauert ein bisschen, bis wir wieder live sind, weil wir eben ein bisschen vorproduziert haben, aber die Befindlichkeit wird davor geschnitten. Ich wünsche schon mal später viel Spaß mit der aktuellen Folge mit Tobias, der uns aus einer Suchthilfeeinrichtung besucht hat. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Jetzt frage ich dich, John Cook, wie geht's dir denn?
Dankeschön für die Frage, Hagendecker. Also ich finde es erstmal total schön, wieder aufzunehmen, ohne eine Zeitverzögerung zu haben. Weil das war richtig schrecklich bei den Urlaubstagebüchern. Da musste man immer, wenn man einen Satz beendet hat, immer nochmal extra lange warten und wollte dann vielleicht auch schon gern was anderes sagen. Also es war alles so halt zeitverzögert und nicht so einfach. Und ich finde es ganz fantastisch, hier wieder in Echtzeit sich unterhalten zu können. Das ist schon auch aufregend. Ja, mir geht's soweit, also mir geht's im Prinzip scheiße so. Ich bin halt immer noch einfach sehr krank. Ich war die letzten zwei Tage in meinem Urlaub. Irgendwie hab ich irgendwas eingefangen.
Hast du Corona vielleicht? Hast du einen Test gemacht?
Ich glaube nicht, nee. Also meine Mom ist auch super erkältet so. Die hat die einen Test gemacht, die hat kein Corona.
Okay.
Jemand anderes aus meiner Familie auch. Ich weiß nicht, war einfach so.
Ist das
Klimaanlage
so?
Und Flugzeug und so. I don't know. Ich bin auch, früher war ich für sowas gar nicht empfindlich so. Ich glaube auch, wenn man jetzt so die Drogen weglässt, ist irgendwas ein bisschen anders so. Der Körper muss sich neu, also ist irgendwie neu justiert und bla. Und ich war, glaube ich, noch nie so oft krank, wie seitdem ich clean bin, so gefühlt. Ja. Also ich habe viel mehr Stärke insgesamt, viel mehr Kraft, körperlich und auch psychisch. Aber ja, früher hat man das halt betäubt einfach, diese Krankheit.
Ja.
So, ne? Und das finde ich ja schon interessant. Also wieder so mitzubekommen, so, ah, fuck, okay, that's the real life. Kind of sucks sometimes. Aber das ist okay. Auch ich habe auch so ein bisschen, was du immer hast, dass wenn ich krank bin, dass ich dann schon auch irgendwie so mehr Suchtdruck habe irgendwie einfach. Weil man auch einfach mit der Zeit nicht so, man kann sich nicht so gut ablenken. Man hat diese ähnlichen Gefühle, diese ähnlichen Körpergefühle.
Und früher hat man es ja auch gemacht eben.
Genau, früher hat man es einfach auch dann eliminiert auf Knopfdruck sozusagen. Zumindest die Gefühle der Krankheit. Also körperlich sozusagen geht es mir nicht gut, psychisch geht es mir sehr gut. Ich bin froh, wieder hier zu sein. So, ich bin voll froh, wie das gelaufen ist mit der Arbeit im Urlaub sozusagen, da das wieder jeden Tag released haben. Das war gut, das hat mir gut getan, das hat dir, glaube ich, auch gut getan. Das war einfach schön. Jetzt habe ich natürlich von einem auf den anderen Tag die Kinder erstmal gar nicht mehr gehabt. Also ich hatte jetzt auch erst wieder irgendwie am Wochenende. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. So, sonst war ja jeden Tag, die ganze Zeit und dann ist zack, weg. Ja, und einfach erstmal nichts mehr.
Ja, das kenne ich ja noch nicht. Das ist bestimmt noch wieder auch eine Herausforderung, wenn man die ja an ein paar Tagen die Woche hat und dann auf einmal für 10 Tage am Stück. Das ist ja wahrscheinlich wunderschön.
Ja,
und dann fühlt man sich auch so richtig wahrscheinlich in charge. Ist man ja noch auch
volle
Kanne, ne?
Ja.
Und dann wieder die abzugeben. Aber das, glaube ich, kann man lernen. Patchwork kann man lernen. Und das ist ja auch eine gute Sache. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es auch nicht einfach ist. Dann.
Ja, es macht halt ein bisschen was mit der Struktur auch wieder. Also wenn jetzt so eingespeichert war ja jetzt erstmal 10 Tage lang sozusagen dieses gemeinsame Fertigmachen, alles immer gemeinsam, ne, gemeinsames Frühstück und so. Mhm. Und es motiviert ja auch, wenn es gemeinsam stattfindet.
Ja.
Und ich spüre schon, dass natürlich das jetzt erstmal, ja, ist ein bisschen belangloser, wa?
Ja.
War halt wichtiger, wenn die Kids da sind, so
ja.
Zu frühstücken. Morgens auch wirklich genau um eine Zeit aufzustehen und so. Aber es ist alles okay, ich schau mal, wie das jetzt alles läuft. Ich freue mich einfach, wie gesagt, wieder da zu sein. Freue mich total auch auf so, ja, auf alles, was zukünftig so mit unserer Arbeit zu tun hat, freue ich mich gerade voll.
Ich mich auch.
Wie ist es denn bei dir so?
Es gemischt. Du weißt ja, wir haben auch schon öfter darüber geredet, ich bin ein bisschen aufgewühlt, sag ich mal, aufgrund der doch einigen Absagen letzten Wochen bezüglich unseres Projektes. Und also viele Dinge funktionieren ja auch sehr gut, ne? Also unsere Booking-Agentur, unsere Live-Sachen, das ist alles in Ordnung. Natürlich stellt aber ja der wöchentliche Podcast unseren Lebensunterhalt sicher, und da bin ich dann doch, ich habe mir da keine Sorgen gemacht im Mai, wie schon mal erwähnt. Ich will jetzt auch gar nicht über das große Ganze reden, sondern über mich, und weil du ja so, also befindlichkeitstechnisch, und wir hatten beide überhaupt keine Sorgen, weil wir dachten, jetzt nach dem anderthalb Jahren dann am Ende finden wir easy jemanden. Also, ne, wenn ihr uns zuhört und da bei einem Streamer arbeitet, meldet euch bei uns, ja. Aber diese Unsicherheit gerade, die belastet mich doch sehr. Obwohl es noch Zeit ist bis Ende November, aber das macht sehr viel mit mir. Mhm. Auf der einen Seite macht das Aktionismus, ne, also das Tagebuch und die anderen Sachen, die wir gerade vorhaben, das Montagshäppchen und so. Da kann ich dann also ich muss halt was tun dann. Ich will ja die Situation verändern. Mhm. Ja, und da bin ich dann schon jemand, der auch wenn in vielen Lebenslagen es mir sehr schwer fällt, mich zu motivieren, wenn es um die Arbeit geht, ist das bei mir nicht so. Das ist das eine. Zum anderen ist das ja hier auch eben eine Sache im Leben. Ich bin ja eigentlich Filmemacher und habe da auch versucht, in den letzten zwei Monaten Kontakte wieder aufzubauen, und das war auch komplett, hat auch komplett zu nichts geführt. So. Und da muss ich immer sehr aufpassen, weil das natürlich Sachen sind, die auf meinen alten Glaubenssatz einzahlen, dass ich eben nicht ein Idiot bin, dass ich nichts kann, dass es auch sowieso keinen interessiert, was ich mache.
Ja. Aber auch wenn du jetzt mittlerweile so, weiß nicht, du bist ja
wenn du meine
Preise gewonnen auch,
ja,
und so.
Du meinst als Filmemacher?
Naja, aber auch als Podcaster zum Beispiel.
Ja.
Du bist ja offensichtlich kein Versager. Interessiert ja die Leute ja definitiv.
Ja, ja, aber das ist ja dann so, du gewinnst den deutschen Podcastpreis, aber hast dann trotzdem, also wir haben, ja, trotzdem ist es ja gerade schwierig für uns. Ja, wenn das hier endet. Ja, nee, das ist
Das ist dann irrelevant.
Das ist ja auch, nicht rational.
Genau, das wollte ich mir fragen, genau.
Ja, und natürlich, ich habe jetzt für Olli Schulz was gedreht, das war halt auch im November, ne?
Mhm. So. Auch schon
sehr, ja, im November, jetzt ist es Juli und es gab keine andere Anfrage, und ich habe mich aber bei sehr vielen Leuten gemeldet, und die ersten anderthalb Jahre war ich auch gar nicht in der Lage, aber seit November dachte ich so, okay, ja, ich möchte wieder auch als Regisseur arbeiten, und jetzt bitte für alle, die schon, denen es in den Fingern juckt, das ist jetzt kein Jammern, sondern das ist einfach meine Befindlichkeit. Mhm. Das ist natürlich, das macht mich schon dann auch traurig im gewissen Sinne, wenn man, ich dachte natürlich auch, dass durch die Sendung und meinen öffentlichen Redemption Arc, dass das einen positiven Effekt kam könnte, auch für die Werbekunden oder für wen auch immer ich Filme drehen könnte, die mich bisher nicht so. Ich brauche doch vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld.
Ich glaube auch
und muss Geduld. Vielleicht auch wieder das eine oder andere eigenständig drehen und den Leuten beweisen, dass ich wieder da bin. Auf der anderen Seite habe ich fast 100 Filme gedreht und muss eigentlich jetzt nicht mehr wie ein 22-jähriger Filmstudent beweisen, dass ich noch Regie führen kann. Also da so viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon, dass ich das nicht verlernt habe. Das ist schon, ja, Kurzversion. Das ist irgendwie nicht einfach für mich so. Der ja auch schon davon lebt, kreativ zu sein. Und da kann ich noch so viel malen und Musik machen. Mein Hauptberuf ist ja Filme drehen. Mhm. Ja, und das will ich natürlich irgendwie wieder tun. Wenn ihr da draußen eure Hochzeit gefilmt haben wollt oder euren Kindergeburtstag oder eure Schlosserei und ihr da einen kleinen Clip für braucht, dann meldet euch bitte gerne bei mir. hagen.decker@gmail.com. Ich meine das tot ernst. Ich habe mein ganzes Leben lang auch immer Hochzeiten gefilmt und Familienfeiern. Nicht nur bei mir privat, sondern auch für alle meine Freunde. Ja, wenn man der Regisseur ist, wurde ich öfter gefragt, kannst du unsere Hochzeit filmen? Ja, kann ich machen. Jetzt würde ich mich sehr darüber freuen. Ja? Also, wenn ihr irgendwelches kleines Filmchen braucht, dann meldet euch bei mir. Würde sicherlich meine Befindlichkeit auch stark beeinflussen und mich wieder, auch dort irgendwie also ich fühle mich halt noch nicht angekommen seit der Abstinenz, wieder auch als in meinem Beruf, ja. Hm. Und das war auch lange in Ordnung. Da war lange auch noch kein Platz für mental. Aber ich fühle mich da jetzt schon in der Lage. Und ja, vereinfacht dann ja auch ein bisschen die Situation, wenn ich nicht, wenn man auf mehreren Beinen steht und nicht nur auf einem. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ja. Ansonsten will ich noch ganz kurz, bevor wir in die Folge abgeben, ganz kurz Org-Team machen.
Ja, auch die Tourdaten vielleicht nochmal.
Genau, aber nicht alle, sondern die nächsten zwei.
Ja.
Und zwar mache ich jetzt nur kurz Werbung für die September-Termine, weil die sind ja in 6 bis 7 Wochen. Und das ist der 24.9., da sind wir live in Essen, in der Zeche Karl. Und am 25.9. in Bielefeld im Zweischlingen.
Ich freue mich auf beides sehr.
Also 24.9. Essen, 25.9. Bielefeld, Sucht und Süchtig live. Vielleicht nochmal ganz kurz, John, was unterscheidet denn das Live-Ding von so einem Podcast hier eigentlich? Finde ich aber, ist ja auch, der zweite Teil ist sehr interaktiv. Vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen.
Ja, also das ist schon mal vorweggenommen. Also der zweite Teil ist sehr interaktiv, was im Podcast ja selten der Fall ist. Nee, ich denke, es ist einfach nochmal ein bisschen persönlicher. Wir können ein paar Sachen eher noch sagen, die wir auch vielleicht nicht so gern on tape haben wollen. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, dass man sich halt auch direkt austauschen kann darüber. Es ist definitiv interaktiver, also der zweite Teil, aber auch so bietet es natürlich eine Plattform, um einfach auch mal was zu fragen oder zu, also ne, man kann halt mit uns interagieren. Es ist auch schön, dieses wir sitzen alle in einem Boot-Gefühl nochmal auch so präsent zu haben, die Gesichter zu sehen. Auch einfach so ein bisschen fürs Gefühl. So, das ist halt, dass man nicht allein ist, glaube ich, ist ganz gut.
Das hast du gut gesagt, ja. Oft waren da Menschen, die waren zum ersten Mal haben zum ersten Mal öffentlich gesagt, dass sie ihren Konsum hinterfragen, und das waren auch immer sehr emotionale Momente. Kommt gern vorbei, wir würden uns freuen, euch kennenzulernen. Wenn ihr Hilfseinrichtungen seid oder Therapiegruppen, Selbsthilfegruppen, wisst ihr, dass ihr bei uns umsonst reinkommt, schreibt mir auch da einfach eine E-Mail. Das machen wir natürlich möglich.
Genau, wenn es euch sonst nicht möglich ist, ansonsten sind wir auch über Unterstützung ganz glücklich. Also seid ihr eine sehr reiche Therapieeinrichtung.
Dann könnt ihr euch die Tickets kaufen.
Nein, aber, aber meldet euch bei uns einfach.
Genau. Dann gehen wir jetzt, John, ab in die aktuelle Folge mit Tobias und mir.
Viel Spaß
dabei. Und sagen viel Spaß.
Genau.
Audiothek, das ist Sucht und Süchtig Zeit. Wenn ihr am Donnerstag zuhört, dann seid ihr wahrscheinlich überall da, wo es Podcasts gibt. Aber auch noch hier nochmal der Hinweis, einen Tag vorher, am Mittwoch um 18 Uhr, habt ihr die Folge brandneu. Mein Name ist Hagen Decker, der Esel nennt sich immer zuerst, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, denn heute ist mit mir im Studio Tobi.
Richtig, mein Name ist Tobi, ich bin 24 Jahre alt, werde nächsten Monat 25. Bin seit 3,5 Jahren, 4 Jahren kokainabhängig und aktuell in der 18. Woche meiner Langzeitreha.
Sehr gut, das war alles Sachen, die ich dich gerade fragen wollte. So stellt man sich auch gerne in einer Selbsthilfegruppe vor. Hast du sehr gut gemacht, danke Tobi. John ist heute nicht hier. Das liegt daran, dass er heute oder vielleicht auch schon letzten 2 Tage ihn seine Depression wieder eingeholt hat. Und das ist ein bisschen Teil meiner Befindlichkeit. Wollen wir uns erst befindlichen?
Klar.
Fang du mal an. Wie bist du, wie sagt denn da eure Therapeutin das? Wie sitzen sie heute hier in der Gruppe oder wie formulieren die das bei euch?
Die fragen in der Regel immer, wie die Befindlichkeit ist. Ganz locker, ne?
Okay. Dann frage ich dich, wie ist deine Befindlichkeit, Tobi?
Puh, auf einer Skala von 1 bis 10, eigentlich 8, aber recht aufgeregt. Mhm. Ne, war eine lange Fahrt, ist eine neue Umgebung heute für mich und eine neue Erfahrung, auf die ich mich aber sehr gefreut habe, beziehungsweise immer noch freue. Und ich freue mich auf jeden Fall, Teil des Podcasts einmal sein zu dürfen.
Kannst du vielleicht noch kurz sagen, wir gehen natürlich heute wie mit allen unseren Gästen, die betroffen sind, die Lebens- und Suchtgeschichte durch. Du hast dich ja auch bei uns gemeldet. Wir hatten, glaube ich, auch schon länger Kontakt, ne?
Genau, richtig.
Wir schreiben schon eine Weile.
Ja.
Kannst du vielleicht sagen, warum es dir so wichtig war, auch deine Geschichte zu teilen? Ich persönlich von mir erstmal riesengroßen Respekt, Dankeschön. Dass du mit 24 den Weg gefunden hast in die Langzeit und das teilen möchtest. wenn ich zurückdenke, würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als als am Anfang dieser Karriere diesen Weg zu gehen, den du gemacht hast. Von daher schon mal ja, ganz viel Liebe.
Dankeschön.
Und ja, warum war dir das wichtig, das zu teilen?
Ja, erstmal war der Podcast von euch Sucht und Süchtig auch der ursprüngliche Auslöser für die Langzeitreha.
Nein, wirklich?
Doch, tatsächlich.
Oh Mann.
Also ich habe seit 2 Jahren gekämpft, welche Therapie vor mich tatsächlich annehmen. Erst ambulant angemeldet, dann weiter konsumiert, das alles nicht so ganz ernst genommen. Und wo das letzte Lügen und finanzielle Konstrukt zusammengebrochen ist, da hatte ich schon die ersten 3, 4 Folgen von euch angehört und auch jedes Mal mitgefühlt, teilweise auch geweint bei den Folgen, weil das einfach sehr emotional ist, sehr, mir sehr nahe geht. Dann hatte ich mich entschieden, dazu eine Langzeitreha zu machen. Und ich spreche grundsätzlich gerne eigentlich über meine Geschichte, seitdem ich abstinent bin und auch schon in der Phase, wo ich mich entschieden hatte, was ändern zu wollen. Und deswegen dachte ich, teile ich das mal auch oder versuche mal eine Plattform erreichen zu können, wo ich das teilen kann, wo ich vielleicht auch junge Menschen erreichen kann,
weil
das einfach unfassbar wichtig ist.
Oh, ich habe richtig Gänsehaut gerade, denn das ist, dass die Sendung dich da motiviert hat, stationär zu gehen. Das, ich meine, das ist ja unser Wunsch, ne?
Genau, richtig.
Und dass jetzt du hier sitzt, clean,
ja,
weil du vielleicht ein paar Folgen von uns gehört hast und natürlich andere Dinge, aber ja, ohne Worte. Danke, dass du das gesagt hast. Ja, und
das war so das erste Mal halt, dass ich Leute über Sucht sprechen habe hören, die so das gleiche oder ähnliche Situation, ähnliche Gefühle durchgemacht haben und gehabt hatten, die ich auch einfach die vergangenen Jahre durchweg hatte.
Ja, alright, dann danke ich fürs Teilen. Wir fangen gleich natürlich an, wie dein Leben verlaufen ist. Mhm. Meine Befindlichkeit ist, ja, ich muss das mal, was heißt ich muss, ich möchte das auch teilen hier. Und das ist auch völlig in Ordnung für Herrn Cook, da wir dazu privat sehr, sehr viel telefonieren. Es ist natürlich für mich immer, also in unserer Beziehung, Tobi, bin ich ja quasi Angehöriger. Ja, da John hat ja eine Doppeldiagnose.
Ja.
Ja, er ist abhängig und leidet unter Depressionen. Mhm. Und was diesen, was die Abhängigkeitserkrankung angeht, können wir total relaten.
Genau.
Was man ja in der Sendung, was ja der Grund, das Fundament dieser Sendung ist. Bei der Depression fällt mir die letzten Monate auf, also bei der Depression, die John hat, dass ich mich tatsächlich fühle wie ich stelle es mir so vor, wie sich Angehörige mit mir gefühlt haben in der mit der Suchtgeschichte von mir ausgehend, da ich halt komplett hilflos bin.
Ja.
Ja, also wenn es ihm wenn er sich nicht in der Lage fühlt, mit mir zu sprechen, dann kann er das nicht.
Ja,
und ich kann auch nichts machen. Ja, und wenn er dann ist ja schon ein paar Mal passiert, dass man krank ist oder so, dass eben die Sendung dann einer von uns beiden alleine macht. Ich bin ja auch schon mal ausgefallen, jeder wird mal krank.
Klar.
Natürlich ist es aber in der Depression, ist das Intervall natürlich ein bisschen höher und man kann die Tage nicht predikten. Ja? Mhm. Gestern haben wir noch telefoniert und es war alles gut und heute Morgen schreibt er mir, dass er es nicht schafft. Und diese Hilflosigkeit, da kann ich jetzt Angehörige sehr verstehen. Ja, ich mache mir natürlich Sorgen.
Genau.
Wir wissen aus Erzählungen, dass John auch früher schon mal suizidal war. Das ist nicht verrückt, sondern es ist, ich fühle mich als Angehöriger
hilflos
in seiner Beziehung. Ja, ja, ich habe es ja schon zweimal gesagt. Ja. Aber das ist das erste Wort, was mir eigentlich einfällt. Und das wollte ich auch mal teilen, weil wir darüber hier noch nie geredet haben. Ich versuche ihn zu unterstützen, wo ich kann. Und wir senden mal ganz liebe Grüße raus.
Auf jeden Fall, liebe Grüße.
Hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber auch da, wegen dieser ganzen Angehörigen Geschichte, ich denke, dass ich da haben wir schon mal drüber geredet, dass ich auch da Hilfe brauche, da wir ja auch eine Unternehmung zusammen haben ein bisschen und manchmal kann ich nicht einschlafen, weil ich nicht weiß, wie es ihm geht. Und das verbraucht quasi so viel Ressourcen. Ich muss ja auch noch um meine eigene Krankheit mich kümmern. Du weißt selber, auf Therapie wird viel darüber geredet. Wir können den anderen Süchtigen nicht helfen.
Richtig. Ja? Muss ich immer selber helfen.
Genau, das ist natürlich bei,
ja.
Aber das ist bei Depressionen dann nicht großartig anders. No. So, zumindest nehme ich das so wahr, dass man von außen sehr, sehr wenig machen kann. Bis auf die Sachen, die derjenige vielleicht äußert als Wunsch. Aber auch da wieder ist diese Gemeinsamkeit von Sucht und Abhängigkeit und Depression, dass derjenige vielleicht manchmal das auch nicht mal sagen kann, was ihm vielleicht gut tun würde, weil er einfach nur in diesem Loch ist.
Ja.
Und da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus. Und auch an alle anderen, die darunter leiden. Und ich brauche da, glaube ich, auch ein bisschen Angehörigenunterstützung in Form von ab und zu einem therapeutischen Gespräch, da ich einfach merke, wie sehr mich das auch belastet, dass ich nichts machen kann.
Ja.
Da habe ich das geteilt. Jetzt zu dir, Tobi, nochmal. Korrigier mich, wenn ich kurz dich falsch einleite.
Ja.
Wir schreiben schon seit einigen Monaten. Du bist 24 Jahre alt. Deine Hauptsubstanz ist Kokain.
Genau.
Du hast auch mit Hilfe von Sucht und Süchtig den Weg in die Langzeittherapie geschafft, in die stationäre Einrichtung. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, um deine Geschichte zu teilen. Hallo Tobi.
Hallo. Ja, wie gesagt, ich bin plus minus 3,5-4 Jahre in der Kokainabhängigkeit gefangen. Das hat 2019 auf 2020 Silvester angefangen mit dem ersten Mal Kokain konsumieren. Falsche Zeit, falscher Ort. Da ist ein bisschen was von übrig geblieben, von dem, was man konsumiert hatte. Am nächsten Tag habe ich dann das Rest Konsummittel mit nach Hause genommen und 2 Tage später alleine, ohne Gemeinschaft, ohne Grund, zu Hause konsumiert.
Bevor du das weiter erzählst, wir fangen ein bisschen eher an.
Ja.
Als zuverlässiger Hörer von Sucht und Süchtig weißt du ja, wir fangen bei den Lebensgeschichten so ein bisschen da an, wo man sich vielleicht als erstes erinnern kann. Und daher frage ich dich, wie bist du aufgewachsen, in welchem Familienkonstrukt, in der Land, im Stadt, und was sind so deine ersten Erinnerungen, ja, als Mensch in deinem Bewusstsein? Nimm uns doch mal mit in dein Leben, Tobi.
Ja, ich komme ja gar nicht von hier aus der Nähe, sondern von knappen 600 Kilometer weit entfernt aus dem Ruhrpott. Und ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen, sehr familiär, sehr gut sozial aufgestellt immer gewesen. Meine Mama und mein Papa immer alles für mich und meine Schwester. Genau, ich habe eine Schwester, eine große.
Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße an meine Schwester. Bin, wie gesagt, sehr behütet und sehr gut aufgewachsen, sozial gut aufgestellt, Grundschule, weiterführende Schule besucht, Abitur gemacht,
okay,
meine Ausbildung gemacht, also quasi der Norm entsprechend.
Herzlichen Glückwunsch zum Abitur.
Ja, danke schön. Ist schon ein paar Jahre her.
Ja, aber bei mir ist es richtig lange her.
Ja.
Bei dir ist es ja 5 Jahre, oder was?
7.
Okay, 7. Ja, mein Kopfrechnen ist auch so schlecht. Nochmal kurz zurück zur Schulzeit, gerade Sekundarstufe 2. Mhm. Wie war denn es da? Ist doch immer sehr interessant. Was war mit Alkohol, mit Cannabis? Mhm. Wie war deine Peer Group so drauf? Nimm uns doch da nochmal mit. Das ist auch immer sehr spannend, auch für Eltern, die zuhören.
Ja.
Wie erleben eigentlich heranwachsende Jugendliche in dieser ganzen Schulzeit die ganzen Substanzen? Wie war das Thema bei euch im Freundeskreis?
Ja, ich war recht spät dran. Ich war immer der Jüngste. Also ich war ein Jahr zu spät dran quasi, ein Jahr zu früh eingeschult worden. Mhm. Dementsprechend waren meine Freunde oder Klassenkameraden immer ein Jahr älter.
Mhm.
Ne? Deswegen war das Feierthema. Ab 16 ging man ja so mit Mutti-Zettel in eine Disco.
Ja.
Ging für mich halt nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch 15 war.
Das heißt, die anderen haben dann schon...
Genau, richtig.
Wann haben denn die in der Klasse angefangen, Alkohol zu trinken zum Beispiel? Und hat dich das auch interessiert?
Ja, mit 16.
Ne? Erst
also
mit 16,
die
okay.
Mit 16,
okay.
Und ich habe es dann so mit 15,5 mitbekommen.
Okay.
Und mit 15, also kurz bevor ich 16 geworden bin, hat sich so die erste Gruppe gebildet, die tatsächlich dann auch Alkohol privat oder am Wochenende getrunken hat, zu der ich dann auch angehört habe. Ne? Mhm. Also mittlerweile meine besten Freunde.
Mhm.
Und da wurde dann auch das erste Mal, wie gesagt, kurz bevor ich 16 wurde, Alkohol und Cannabis und Nikotin konsumiert.
Das kam alles so zusammen auf einen Schlag?
Ja, ziemlich genauso im Abstand von vielleicht 1-2 Monaten.
Das ist doch verrückt, denn dann war man so wie vor einem halben Jahr noch ja fast Kind.
Ja, ja, klar. Ja,
Teenie.
Ja.
Und auf einmal fühlt man sich, weil bei mir ist das schon so lange her mit diesem Erstkonsum, fühlt man sich dann auf einmal erwachsen und jetzt gehört mir die Welt, wenn man einfach diese Dinge tut. Und weißt du, was ich meine? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, eigentlich gar nicht so. Ne?
Nee?
Also
okay.
Ich war eher immer so die Art Mitläufer, dadurch, dass ich eben alterstechnisch ein Jahr zurücklag.
Ja.
Komme ursprünglich auch aus dem Gaming-Bereich, viele Jahre gezockt als Kind, ne, so die klassischen Minecraft-Spiele und Call of Duty, mit 12, 13 dann angefangen zu spielen und dann mit 15, 16 dann ins echte Leben so zu starten. Also das war so irgendwie so ein Schritt für mich, so ins tatsächlich Erwachsenwerden, aber jetzt nicht irgendwie Verantwortung tragen, sondern das war so eine Ausprobierphase, ne?
Mhm.
So, ich habe mir das angeguckt, hab's einmal gemacht, habe dann auch beim ersten Mal mich übergeben müssen vom Alkohol, ne? Konnte das noch gar nicht einschätzen, wie viel vertrage ich, was macht das mit mir überhaupt. Und dann auch monatelang nichts getrunken.
Okay.
Und dann mal eine Zigarette geraucht, dann fand ich das cool, dann hat man das irgendwie alle zwei Wochen gemacht, wenn der Kollege, der schon täglich geraucht hat, auch dabei war. Na, da hat man sich das so ein bisschen abgeguckt.
War Alkohol auch cool?
Nee, Alkohol fand ich immer kacke.
Okay.
Alkohol fand ich nie
interessant,
gut.
Interessant, ja.
Hat mir irgendwie nie gut getan. Wenn,
wo aber fand andere das cool? Also war das als cool kodiert im Freundeskreis, oder?
Nee, bei mir im Freundeskreis gar nicht. Ne? Also wir sind alle in einer Stufe gewesen, wir haben alle Abitur gemacht, da der Weg war quasi schon geebnet, wir wussten alle, wo es hingeht und wir waren auch nicht wirklich viel feiern. Also in Diskos oder so waren wir, weiß nicht, alle zwei Monate mal eher privat so in unserer kleinen Gruppe was gemacht, Spaß gehabt. Ne?
Das heißt, du würdest sagen, da kam es nicht zu Exzessen in der Schulzeit?
In der Schule.
Das hört man ja auch anders von anderen.
Ja, klar, kenne ich ja auch genug Leute. Ne? Ja. Also die 80% der Leute, die sind dann aus meiner Stufe, sind dann ja auch mit großen Gruppen, 15, 20 Mann, vortrinken, vorglühen gewesen und dann zu Fuß dahin und dann 4 Uhr nachts nach Hause gelaufen.
Okay, also das ist schon passiert, aber nicht in deiner Peer Group quasi.
Nee, nicht in meiner Gruppe. Ne? Ja. Da gab es klar ein, zweimal auch, wo man mal mitgetrunken hat. Ja. Aber beim Feiern war ich auch nie gerne. Intoxiniert, ne? Also da hatte ich, genau.
Ja.
Ich wollte eigentlich immer so das Bewusstsein beibehalten, gerade in öffentlichen Gruppen wusste ich nie, was passiert, ne? Mhm. Man kann ja auch dem Falschen mal auf den Fuß beim Tanzen treten und dann wäre schon ganz gut, wenn man da irgendwie die Situation besser einschätzen kann.
Okay, danke fürs Mitnehmen in die Schulzeit. So, dann hast du Abitur gemacht, was dann passiert?
Zum Abitur, da hatte ich schon das erste Mal Marihuana konsumiert.
Aha.
Ne? Das war auch, wie gesagt, so mit 16 Jahren rum und zum Abitur haben meine Gruppe und ich uns dann so einen Hollandurlaub gegönnt. Das erste Mal zusammen in einem Urlaub gewesen und dann in einem Bungalow nach Holland gefahren und da 7 Tage lang durchgeraucht, ne, quasi. Marihuana habe ich eigentlich im Kopf als immer angenehme Zeit gehabt, dadurch, dass es unregelmäßiger Konsum bei mir war. Ich habe einer meiner besten Freunde, den würde ich schon als auch in die Abhängigkeitsstufe einordnen, konsumiert seit über 10 Jahren mittlerweile schon und da bin ich aber nie hingekommen. Mhm. Ne? Also Abitur, danach meine kaufmännische Ausbildung angefangen, kaufmännische Ausbildung nach 2,5 Jahren verkürzt, abgeschlossen. In der Zeit hatte ich dann...
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. In der Zeit hatte ich dann vielleicht eine 3-Monats-Phase, wo ich Marihuana auch selber konsumiert habe und nicht in dem Freundeskreis, also auch sprich alleine. Dann war es aber, ich will es gar nicht verharmlosen. Ich hatte eine feste Tagesstruktur mit Arbeit, dann Training, Essen, zu Hause mit Familie. Und dann war es abends immer eben dieser eine Joint um 21.30 Uhr.
Den hast du aber wieder auch sein lassen dann? Weißt du noch, wie da deine Argumentation für dich war, das wieder zu ändern? Ist ja auch interessant für Menschen draußen.
Dass ich nicht mehr Marihuana... Ja, also wenn nichts da war, wenn ich nichts mehr hatte, ne, dann war halt nichts da, dann war das okay.
Okay.
Habe ich mir gar nicht so den großen Kopf drum gemacht. 2019 auf 2020 hatte mein Papa parallel auch Marihuana bei mir in meiner Tasche gefunden. Das war, glaube ich, so dann der Auslöser, dass ich es nicht mehr mache. Also ich habe mir da noch gar nicht den Kopf gemacht, ja, beschaffst du dir jetzt wieder was, weil ich brauche das ja am Ende des Tages gar nicht.
Wie war die Reaktion von deinem Vater?
Meiner Meinung nach überstürzt und sehr voreingenommen in eine Schublade gesteckt worden. Das ist Klischee aus Marihuana, Einstiegsdroge, ist mir auch bewusst, ist ja auch richtig, aber in der familiären Struktur irgendwie sehr schnell so ein bisschen herabgestuft worden, ne? Weil meine Eltern kennen es auch nicht so, die kommen aus einer ganz anderen Zeit, Nachkriegsgeneration.
Aber die trinken ja schon auch Alkohol, oder?
Ja, aber auch aufgehört. Ne?
Ah, okay.
Mein Papa hatte 20 Jahre lang geraucht, stark vorerkrankt und die haben viel gesundheitlich durchmachen müssen, dass mein Zigarettenkonsum auch immer mit einem sehr bösen Auge beobachtet wird.
Ich glaube, wenn man in der Familie, alles Liebe übrigens dafür, wenn man da schon gestruggelt hat, dann ist vielleicht auch dann kann ich natürlich sehr gut verstehen, dass man sein Kind dann noch, weil man selbst schon mal Mist erlebt hat mit seinem Körper oder immer noch hat, dass man dann da sehr vielleicht kurz überreagiert, wenn das Kind immer was macht, was vielleicht jetzt nicht so schlimm ist in dem Fall. Ja, ja. Also ist alles immer relativ, was ist jetzt schlimm, ne?
Genau.
Nur er wusste ja auch nicht vielleicht, dass es bei dir jetzt in diesem speziellen Fall noch gar kein Problem war.
Ja.
Da man ja auch, da kommen wir heute noch dazu, immer dazu neigt natürlich zu lügen. Also genau. Stell dir mal vor, du hättest doch schon seit 2 Jahren täglich konsumiert. Mhm. Hättest du großartig anders reagiert, wenn er es gefunden hätte, ist ja, ja. die Frage. Ne? Ja. Woher soll er das wissen? Aber natürlich finde ich gut, dass du gesagt hast, in meinem speziellen Fall fand ich die Reaktion vielleicht zu harsch, ja. Mhm. Man will auch nicht gerade wenn es nicht so ist, in diese Ecke gedrängt werden. Ja,
genau, richtig.
Meine, weil man sagt ja auch nicht zu jedem, der ein Bier trinkt, das meine ich jetzt nicht jetzt wieder als negatives Beispiel, wir auch nicht auf dem Alkohol immer rumhacken, sondern aber man sagt ja auch nicht zu dem wirklich kontrollierten Menschen, der alle 2 Wochen sein Bierchen trinkt, das regt man sich ja auch nicht auf.
Richtig.
Ist ja auch eine Einstiegsdroge. So.
Genau.
Die Einstiegsdroge. Und wenn das in dem Fall bei dir genauso war wie in diesem Beispiel, dann ist es halt, aber ja, Eltern machen sich nun mal Sorgen.
Richtig, habe ich auch voll Verständnis für, haben wir auch jetzt in der letzten Zeit auch viel aufgearbeitet, viel nochmal gesprochen.
Schön, gerade jetzt wahrscheinlich durch den Therapieprozess.
Auf jeden Fall, die sind sehr, sehr sensibilisiert worden, sehr auf Augenhöhe wieder.
Oh, wie schön.
Also Familie läuft, also bei mir könnte alles nicht besser laufen gerade.
Dann kommen wir wahrscheinlich zu einem Punkt, nach deiner Ausbildung, die du vorzeitig abgeschlossen hast, sehr gut.
Ja.
Ich sehe auch ein Strahlen im Auge, das ist schon auch schön,
klar,
solche Dinge zu schaffen. Du hast im Vorgespräch gesagt, das verrate ich jetzt mal kurz, falscher Zeit, falscher Ort. Kommt jetzt dieser Moment mit dem Kokain?
Ja, richtig.
Dann nimm uns doch mal mit an diesen Abend, am besten so detailliert, wie du es erzählen kannst, damit wir uns ein Bild machen, wie kam es zu diesem Erstkonsum? Das ist ja doch ein Tag, den du auch nicht vergessen wirst.
Nee, also 2019 bin ich eine Beziehung eingegangen, eine Fernbeziehung, die ich meine eingegangen zu sein, die man mir so verkauft hat als tatsächliche Beziehung, die mir sehr viel Schaden zugefügt hat. Na, wie gesagt, die Gruppe an sich, die Jungsgruppe, mit der ich immer unterwegs war oder mit denen ich mich getroffen hatte, mit denen habe ich schöne Sachen erlebt. Wir haben uns ausprobiert, bis zu dem Zeitpunkt war immer alles gut. Und dann hieß es schon seit längerer Zeit, ja, lass uns doch mal Kokain ausprobieren. Ne, war noch so in der Sparte einzuordnen mit, lass uns das einfach ausprobieren. Ne, wir haben da noch nicht so exzessiv weder Alkohol noch Marihuana, bis auf eben der eine Kollege konsumiert. Sonst waren wir alle noch sehr weit entfernt und kann uns gar nicht in dieser Drogenwelt mit Konsum, Sucht oder sonst was überhaupt aus. Ja, dann 2019... hatte ich über einen ehemaligen Azubi 2 Gramm Kokain gekauft für...
Warte mal kurz.
Ja.
Jetzt, der Underbreaker, jetzt hast du was wie, der Gedanke, oder habe ich das gerade verpasst, wieso hast du das gekauft?
Weil wir haben uns vorgenommen, das zu konsumieren.
Okay, hattest du das gerade gesagt? Nee, ne?
Doch. Achso. Das war ich meine schon.
Ah, da habe ich das
schon mehrere Wochen war das im Gespräch. Lass uns doch mal, ne, wir hatten
dann war die Frage, wieso habt ihr euch das vorgenommen? Genau.
Ja.
Das war vielleicht der Punkt.
2 Schritte zurück, was ich ausgelassen habe in der Zeit zwischen 18 bis eben 20 hatten wir uns anderweitig noch ausprobiert an Drogen. Das war so eine Erfahrung, die wir machen wollten mit unterschiedlichen Substanzen. Mhm. Ne, man kennt ja so ein bisschen vorurteilsmäßig so die Wirkung von bestimmten Substanzen und da haben wir dann alles, was halluzinogen ist, ausgeschlossen und hatten uns dann 2019 noch im Sommer Zilidin einmalig, Oxycodon einmalig gekauft über eben Dritte und das ausprobiert, einfach um die Wirkung mal zu spüren. Ne? Wir kannten bis dato Marihuana und Alkohol. Das war irgendwie so zu der Zeit, lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Nicht um das zu integrieren, ne, in so gelegentlichen Konsum, sondern einfach um
eine
Erfahrung zu machen.
Habt ihr dann danach, als man nicht mehr intoxikiert war, als ihr wieder nüchtern wart, habt ihr dann das so besprochen, wie das war und so ausgewertet?
Ja, genau. Also jetzt nicht ausgewertet, um das nochmal zu machen, sondern tatsächlich nur, wie als hätten wir ein Spiel gespielt, um zu sagen, ist das Spiel gut, ist das Spiel doof, ne, was...
Spiel, was hat das mit dir gemacht?
Projekt, genau. Richtig, ne? Ein sehr dummes Projekt. Am Ende des Tages kann ja auch nach hinten losgehen. Ist dann ja auch nach hinten losgegangen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das war...
Gut, wie alt wart ihr da?
19.
Ja. Es ist, also ich meine, das ist halt das Alter, wo man dumme Dinge tut.
Richtig, genau.
Was natürlich auch, jetzt nicht in eurem, also diesen Fall möchte ich jetzt gar nicht bewerten, da wir jetzt sind zum Teilen, aber wenn ich ja meine mit 19, da sind eine Menge Dinge, wo ich sage, ja, die waren jetzt nicht unbedingt smart.
Würde ich auch dazu zählen.
Aber auf der anderen Seite, jetzt nicht in Bezug auf Drogen vielleicht, da wollen wir ja besser aufklären, aber auch da werden wir ja nie verhindern können, dass Jugendliche da was ausprobieren wollen. Aber vielleicht auch bezogen auf viele andere Dinge, jetzt mal Drogen ausgeklammert, ist das ja auch eine Phase, wo man Dinge ausprobieren muss und auch mal anders denken muss. Man will sich ja auch abgrenzen von seinen Eltern.
Ja.
Ich habe, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich ein eigenes Leben führen werde irgendwann. Also du hattest zu dem Zeitpunkt Abitur, hast die Ausbildung abgeschlossen, also du hast auch schon was erreicht. Man ist jetzt ja nicht nur, wie gesagt, diese Schülernummer, wo man sein Leben lang nur immer morgens in die Schule geht, sondern du hast schon gearbeitet, du hast andere Menschen kennengelernt, ein Arbeitsumfeld, ein Freundesumfeld. Ja. Da fühlt man sich ja schon, ja, in dem Fall, man denkt ja, man ist ja schon mega erwachsen.
Ja, genau.
Ja. Und und dann ist man trotzdem aber noch ein kleiner Halodri auch, der also nicht immer Halodri, aber der dann halt Dinge ausprobieren will. Warum rede ich jetzt schon wieder so lange? Du bist dran, ihr hattet euch das vorgenommen, ihr habt darüber gesprochen, auch mit dem Ziel, es nicht zu integrieren, das ist sehr nobel, wo man aber bei Drogen nie weiß, was passiert. Was war dann, wie lief dieser Kokain-Tag ab?
Oder, ich kann nochmal vorwegnehmen, woher Kokain so der nächste Schritt war. Wir hatten so ein, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, aber es gibt so diesen Klassiker, weiße Weihnachten feiern, so assoziiert mit Kokain, ne? Und Silvester ist ja um diese Weihnachtszeit rum. Ah. Ne? Schneefall, Schnee.
Das kenne ich nicht,
so,
ne? Also das Wortspiel habe ich nicht benutzt.
Ja, das war weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie zustande gekommen und durch dieses Wortspiel sind wir dann eben auf die nächste Substanz gekommen.
Ja.
Ja, wie gesagt, Silvester.
Warte kurz. Ja. Jetzt, ich wieder. Gab es Filme oder Musik, die euch beeinflusst hat bei dieser Drogenauswahl?
Also Deutschrap ist ja so Klassiker, die das erwähnt haben, ne? Aber dadurch sind wir jetzt nicht auf die gekommen. Also alles, was aktuell so sehr viel medial thematisiert wird, das war zu der Zeit 2019 noch gar nicht so groß.
Okay.
Ne? Wie gesagt, ich hatte es geschafft über einen ehemaligen Azubi-Kollegen, war selber noch weit entfernt von Drogenbeschaffung und von dem ganzen Konstrukt.
Aber es war einfach zu bekommen.
Genau, richtig. Mhm. Aber was dahinter steckt, ne, welche Leute, wie gesagt, ich hatte es ja bei einem Azubi-Kollegen gekauft, der für mich ja nicht mein Ticker-Dealer war. Mhm. Deswegen diese nächste Stufe, die hatte ich erst Monate später erfahren müssen. Ja, genau, dann für Silvester aufbewahrt, 2-3 Tage und dann mitgenommen zu dem Kollegen, der hatte eine WG mit 4 Leuten, recht groß, 160 Quadratmeter, der hatte sturmfrei.
Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße.
Die 160 Quadratmeter.
Ja, genau, ja. Auf jeden Fall. Ja. Wir waren auch nicht viele Leute, wir waren 2 meiner besten Freunde und die Ex-Freundin von dem Kollegen. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir da getrunken und Kokain genommen.
Wie hat sich das erste Mal angefühlt? Du darfst ruhig ehrlich sein, wir wissen alle, wie...
Also das erste Mal ist halt unvergesslich, aber das erste Mal kriegst du auch nie wieder.
Mhm.
Ne? Also war wirklich sehr, sehr selbst, also sehr, man hat sich, oder ich habe mich sehr selbstbewusst gefühlt. Ich hatte sehr oft zu Wort gekommen, sehr viel gesprochen, über Gott und die Welt gesprochen. Mhm. Ohne Ende und der Klassiker mit dem Trinken. Ich bin kein guter Trinker, ich trinke super selten Alkohol. Auch jetzt ja natürlich wegen der Reha lange Zeit nicht und hab's auch gar nicht mehr vor. Aber damals kaum Alkohol getrunken. Aber man hat die Wirkung von Kokain schon gemerkt. Also ich habe mich echt sehr wach gefühlt und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt mit der toxischen Beziehung. War wie gesagt eine Fernbeziehung und ich war da 1-2 Minuten im Kopf am Hadern aufgrund von Sachen, die vorgefallen sind in dieser Beziehung, nachts betrunken und intoxikiert Auto zu fahren, um 4 Uhr noch 250 Kilometer nach Rheinland-Pfalz.
An dem Abend?
Ja, in der Nacht, genau. Ne, weil ich bin auch lange Zeit mit Frauen, war ein sehr großes Problem für mich, sehr sehr abhängig von Frauen gewesen, immer ein bisschen zu
über. Bist du dann zu ihr gefahren?
Oder? Ich wäre zu ihr gefahren.
Ach, du wärst, nicht. Genau. Ach so, ah, okay.
Ich hatte überlegt 2 Minuten lang, ne, weil ich die Situation nicht ausgehalten hatte, die zwischen uns damals war. Mhm. Und wie gesagt, um 4 Uhr, da war ich schon sturzbetrunken, ne, und wie gesagt, Kokain konsumiert. Das wäre ein fataler Fehler gewesen, weil ich weiß auf jeden Fall, ich hätte nicht fahren können, ne, in dem betrunkenen Zustand. Und hab's dann aber auch sein lassen.
Da sieht man mal, oder ich relate gerade sehr, weil das ist ein tolles Beispiel, dass du da leider erleben musstest. Ja. Zum Glück bist du nicht gefahren. Richtig. Wirklich. Aber dass man so sogar nach Erstkonsum kommen Gedanken, die das würde man nie tun.
Ja, ja.
Ne? Und zum Glück bist du es nicht gefahren, aber ich weiß, dass ja nach ein paar Monaten Konsum ändert sich, dann macht man eben diese Dinge. Mhm. Ich muss noch mal kurz zurückgehen zu dem Grundgefühl. Hast du dich auch, also weil ich weiß noch genau, dass das Wort Freiheit auch ganz gut gepasst hat bei mir. Gut, bei mir auch eine spezielle Situation, ne, mit dieser Erziehung und dieser krassen Selbstwertmangel, so dass ich mich dann irgendwie vollendet gefühlt habe als Charakter. Aber kannst du noch mal irgendwie 2, 3 Worte finden, neben selbstbewusst und viel geredet, was wir natürlich alle kennen?
Sehr, sehr aktiv. Ja. Ne? Also irgendwas unternehmen mussten wir. Ne? Also es war Silvester, hat ja gut gepasst. Ne? Dann viel mit Böllern irgendwo hingeworfen, die komplett nicht nach Anleitung angezündet und jegliche Scheiße gebaut quasi in der Nacht. Ne? Einfach, weil man es lustig fand, weil man irgendwie aktiv sein wollte. Also viel gelaufen, viel rumgerannt, nenne ich es jetzt mal.
Wie war die Stimmung unter euch?
Gut. Ne? Also wie gesagt, genau, ich hatte es nur mit meinem besten Freund konsumiert. Mhm. Der dritte Kollege, oder der zweite Kollege in dem Fall, und die Ex-Freundin haben es nicht gemacht. Mhm. Die haben sich davon immer distanziert, richtigerweise. Ne? Ich hatte da so ein sehr gebundenes Verhältnis zu meinem besten Freund, eben diese Drogensachen auszuprobieren. Mhm. Wie gesagt, wir haben das dann auch gemacht. Der Abend ging auch lange, 7 Uhr. Ich habe nicht geschlafen.
Was ist dann nach 7 passiert? Also wie war das Runterkommen?
Stressig, weil ich noch in dieser Beziehung gefangen war, in dieser Situation, ne? Irgendwie wissen wollte, was da abgeht bei meiner Ex-Freundin, wenn man es denn überhaupt so betiteln kann, die nicht erreichbar war, was unfassbar stressig ist.
Gott, das ist ein Kopfkino, ne?
Ja, das war das auch direkt
Karussell
das erste Mal.
Auch.
Ja, genau. Ja. Ja. Und deswegen hatte ich nicht eine Sekunde geschlafen gehabt, dann gewartet bis 10, 11, bis die ersten wach wurden, was gegessen und bin gefahren, nach Hause alleine. Müsste es zumindest gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay, bevor wir weitergehen, danke, dass du diese Nacht, 2 Fragen,
ja,
schließen sich an. Wenn du von dieser Nacht erzählst, wie fühlt sich das jetzt an, körperlich?
Ist in Ordnung.
Nach allem, was du weißt, was aber passiert ist, meine ich, dann noch. Ist das so eine Nacht, wo du denkst, oh, hätte ich das mal nicht gemacht? Nach allem, was gekommen ist?
Ja, wenn ich nur ausschließlich diese eine Situation betrachte, die halt mich eben in die Sucht hereingeführt hat, klar wäre es besser, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Aber danach ist halt eine lange Zeit noch viel mehr passiert, okay, auf die ich eher hätte verzichten können, okay, als auf den Abend.
Okay, da reden wir gleich drüber. Du hast gerade angedeutet, Probleme mit Frauen. Darf ich dich fragen, magst du kurz 1, 2 Sachen sagen? Vielleicht gibt das nochmal ein Puzzlestück, warum vielleicht auch, wenn du da ein Thema hast, was das, warum vielleicht du eben auch anfällig warst für diese Substanz. Ja, also wir sind ja keine Ärzte hier, aber vielleicht ist finden wir was raus im Gespräch, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann, das war meine zweite Beziehung. Von 2 waren es alles beide nur Fernbeziehungen. Die erste 1 Stunde entfernt, übers Internet kennengelernt, die zweite 3, 4 Stunden entfernt, übers Internet kennengelernt. Ne, das überschneidet sich und hat irgendwie so gar nicht zu dieser Norm gepasst. Ich hatte nie ein Date oder eine Frau in dem Alter persönlich auf der Straße draußen, nenne ich es jetzt mal, kennengelernt, sondern immer über dieses Internet. Ne? Und ich würde daraus schließen, dass Konsum mir irgendwo dieses mangelnde Gefühl an Liebe von Frauen, echten Beziehungen, dann doch irgendwo erfüllt hat. Ne? Also es war, wie gesagt, keine Freude. Ich hatte keine Freundin, die 20 Minuten mal entfernt war, so wie es Standard bei uns damals aus der Klasse war.
Hatten denn die anderen alle so Beziehungen?
Ja.
Okay.
Genau.
Also das du warst der so, mit der, wo sie nicht in der Nähe ist.
Genau, mit der größten Entfernung. Okay. Ja, und mit der, jetzt nicht absurdesten Geschichte, aber mit der kompliziertesten übers Internet. Das war damals noch nicht, oder zumindest in meinem Kreis, nicht gang und gäbe. Ne? Hm. Ja, das war dann auch, wie gesagt, keine Dating-App. Das war eben dann Instagram. Hm. Ne, wobei das ja nicht zielführend fürs Beziehungssuchen ist. Ne? Also Instagram ist ja nicht das gleiche wie Tinder. Oder erfüllt nicht den gleichen Zweck oder sollte es nicht oder war damals nicht.
Ich bin da sowieso schon lange raus.
Sehr gut.
Aber das ist schon interessant. Und wie ging es dann weiter mit dem Kokain? Ne?
Ja, wie gesagt, da ist von 2 Gramm ein halbes Gramm übrig geblieben. Das hatte ich dann mitgenommen. Mein Papa hatte am 1.1. Geburtstag den... Das haben wir dann noch gefeiert. Ich weiß nicht mehr, ob am 1.1. oder 2.1. Das sind immer so die Wochenendtagen, wo sich das dann überschneidet. Mhm. Familie gekommen und 1-2 Tage später, spätestens, habe ich dann dieses halbe Gramm alleine im Kinderzimmer konsumiert zum ersten Mal. Also alleine zum ersten Mal. Da war dann auch für mich der Punkt, okay, du suchst dir jetzt jemanden, geh mal deine Kontakte durch. Wer wäre denn am ehesten in dieser Drogensparte bereit, dir das nochmal persönlich zu verkaufen.
In der, an dem Abend intoxikiert, hast du dich darum gekümmert, ja, mehr zu besorgen?
Ich habe überlegt, ne, yeah, wo ich das in Zukunft öfter holen kann, weil an dem zweiten Konsumtag quasi von Kokain habe ich mir schon gedacht, ich will das wieder haben.
Krass, ne?
Ja.
Ja, bei mir war es ja auch genauso schnell.
Ja, das ist Wahnsinn. Zweite Mal konsumiert.
Wie war der Trip, ich apostrophiere, dort allein im Zimmer? Ich habe das am Anfang als, kann das unterhaltsam und nett sein, später, wie ich es oft erzählt habe, ist es eine Katastrophe, ein richtig schlimmer Moment, allein zu konsumieren. Wie war das dort? Also der Gedanke zu sagen, ich brauche das wieder, muss ja, also wenn ich mich zurück erinnere, muss ja eigentlich zusammenhängen mit einem, ich fühle mich gerade gut.
Ja. Ne? Ja, die ersten Male waren auch noch gefühlstechnisch gut. Ich kann mich da tatsächlich auch nicht mehr so gut dran erinnern, weil halt das Schlechte einfach massiv überwiegt.
Absolut.
Aber die ersten und die weiteren Male danach, die waren immer noch, boah, ist ein geiles Gefühl, der Tag läuft gut, ist cool, ist ein sehr, sehr wohlwollendes Gefühl. Ne? Also ich beschreibe das immer gerne, wenn ich Kokain konsumiert habe, ich habe mich vor mir selber umarmt gefühlt.
Oh Mann, ja. Ja. Oh Gott. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Was hast du gemacht praktisch dann in dieser
Zeit? In der ersten Zeit weiß ich es gar nicht mehr genau.
Ach krass, ne?
Na, okay. Also ich weiß das nicht mehr. Viel am Handy, nichts.
Nichts Besonderes, also, ne?
Gar nichts.
Die Zeit ging vorbei.
Genau, nichts,
ne?
Produktives. Irgendwie irgendwelche Sachen gesucht. Weiß ich nicht, irgendwo sich dran
recherchiert.
Genau,
Sachen gesucht.
Sehr detailliert gesucht. Ja. Und
hast du aufgeräumt oder so?
Aufgeräumt? Ja. Nee. Okay. Das ist die einzige Sache, die ich auch nie relaten konnte bei euch, wenn ihr erzählt habt, aufgeräumt, so produktiv. Ich. Nee, gar
okay,
nicht.
Okay. Das ist bei jedem anders, ne? Aber, ja, aber Sachen suchen, ich weiß noch, wie oft ich ein Kabel gesucht habe.
Mhm. Ja.
Weil ich meinen alten Schallplattenspieler anschließen wollte. Das war jetzt natürlich ganz wichtig.
Ja.
Und am Anfang ist das dann so, dass man da, wenn man dieses Kabel sucht, dass man da sich da freut einfach drüber, eine schöne Zeit hat. Also, ne, ich ganz bitte alles im Kontext sehen. Aber es ist auch wichtig, das zu betonen, damit man eben den Teufel darin erkennt.
Genau.
Wenn man uns jetzt hier vielleicht zuhört.
Ja. Ja, ja.
Das heißt, Erstkonsum im Zuge dieses Projektes nach Weihnachten, dann eine Woche später, das mit deinem Papa, der Geburtstag, der Gedanke ist nochmal zu holen. Wie ging es dann weiter?
Wie gesagt, das war so die Abiturzeit raus. Wir hatten aber noch diese klassische Abiturgruppe, wo ja alle Leute aus der Stufe drin waren. Und da hatte ich mir Person X rausgenommen, die am ehesten in das kriminelle Umfeld passt, wo ich auch wusste, okay, da gab es Anzeigen, der hat schon irgendwas gemacht. Wie gesagt, ich war da noch super weit entfernt von irgendwie Beschaffungskriminalität und in diesem ganzen Konstrukt, was da sich alles dahinter verbirgt. Ich war ja am Ende des Tages nur Konsument. Hatte mir dann eben Person X rausgesucht, wo das zugetroffen hatte und hatte den dann auch angeschrieben, einen Tag später und gefragt, yo, du, wir haben uns zwar lange nicht gehört, ich weiß, dass du in der und der Schiene bist, verkaufst du auch Kokain? Na, und dann war die Antwort war ja. Und dann hat es auch 2 Tage gedauert. Dann hatte ich das erste Mal von persönlich bei meinem ersten Dealer,
Händler.
Ja. Genau, Kokain gekauft. Ja, und von da aus war es dann im Wochentakt.
Ja, sag mal, wie die Intervalle dann waren, nachdem du den direkten Kontakt hattest.
Also
die Kaufintervalle.
Bis Februar 20, also wie gesagt, Januar, Februar 20, wöchentlich, alle 5 Tage.
Hm. Ach, schon alle 5, nicht alle 8 oder so.
Nee. Also eine ganze Woche
war. Also auch sofort.
Ja.
Also sofort, als du die Nummer hattest.
Ja, da einen Tag, also er hat mir dann gesagt, ne, 2 Tage später kannst du kommen, dann und dann habe ich Zeit.
Ja, schon klar, aber da konnte man, hast du keine 8 Tage mehr nicht konsumiert.
Nein.
Krass.
Nein, das war 2, 3, maximal 4 Tage später. Mhm. Ne, und bis Mitte Februar war es dann alle 5 Tage und Mitte Februar 2020 hatte ich einen nervlichen Zusammenbruch auf der Arbeit, einfach weil ich am Vortag und die Tage davor konsumiert habe und das irgendwie überhand genommen hat.
Man muss ja auch sagen, du hast ja dann, wie lange war jetzt der Zeitraum mit alle 5 Tage?
2 Monate.
Du schläfst ja auch super wenig dann.
Ja.
Man isst super wenig.
Klar.
Es geht ja alle guten Dinge des Körpers entfliehen einem.
Genau, gehen alle flöten.
Und man ist super unausgeglichen, man ist reizbar.
Ja.
Man will aber dieses schlechte Gefühl, ist ja immer ein erlaubnisgebender Gedanke, um wieder, und deswegen werden die Intervalle kürzer. Also ich kann das super und irgendwann, nach 2 Monaten, ist auch sehr schnell, aber absolut nachvollziehbar, so wie du gestartet hast, aus meiner Perspektive auch, dass man dann auf einmal anfängt auch dass das, wenn man merkt.
Ja.
So wie so eine Art Nervenzusammenbruch.
Ja.
Darf ich fragen, was war der Auslöser?
Ja, irgendwie die Beziehung, in der ich mich noch befunden habe, ne, eben, wie gesagt, aus 2019 immer noch die Beziehung, die hat bis 2020, glaube ich, oder 21, weiß ich gar nicht mehr, angehalten und das habe ich irgendwie nicht gepackt mit Konsum und da war auch der Zeitpunkt, ne, nach diesem Zusammenbruch ist jetzt so hart gesagt, aber da war einfach um 11 Uhr war, ne, ich arbeite im Vertrieb, da war um 11 Uhr bei mir dann dicht, wo das Telefon das 5. Mal geschellt hat, da hätte ich das Telefon aus dem Fenster schmeißen können, weil ich mich nicht mehr regulieren konnte.
Ja, stimmt.
Und,
schön ausgedrückt, ja.
Genau, das war ein Dienstag oder Mittwoch und da habe ich mich entschlossen, 11 Uhr, ich mache Feierabend, ich melde mich krank, mache 3 Tage krank die ganze Woche.
Konsumiert.
Und die ganze Woche konsumiert.
Ja.
Das war genau krank. Ich habe mich abgemeldet bei meinem Teamleiter, gesagt, ich gehe morgen zum Arzt. Ne, hat man ja so eine gewisse Spanne, zum Arzt zu gehen für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und am selben Tag, wo ich mich abgemeldet habe, das erste, was ich gemacht habe, war dem Mensch X geschrieben und vorgesorgt für 3 Tage. Hat vielleicht 1 oder 2 Tage gehalten, die 3 Tage komplett in Sand gesetzt, quasi nur mit Konsum.
Auch nicht beim Arzt gewesen.
Doch, beim Arzt war ich schon.
Ah, okay, das hast du noch. Okay. Weil das habe ich noch man geschafft. Später dann auch nicht mehr hin.
Ne? Nee, später habe ich es auch nicht mehr geschafft.
Ja.
Ja, und das war dann so der Zeitpunkt, wo sich das irgendwie, die toxische Beziehung, wo ich das nur mit Konsum stillen konnte.
Da bist du aber auch ja so schnell an einem Punkt. Wie war denn das, interessiert mich, in dieser Phase mit, wenn die Substanz alle war? Wie schlimm war das?
In der Phase.
Konntest du dann sagen, okay, jetzt ist sie alle?
Nee, da konnte ich ja nie sagen. Aber ich war noch lange weg von dem Punkt entfernt, dass ich sage, okay, ich muss um 2 Uhr nachts noch Neues besorgen.
Mhm.
Weil ich noch recht nah an dem Kindsein war. Ne? Also ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt und es wäre aufwendungstechnisch, hätte das gar nicht funktioniert. Ne? Um 2 Uhr nachts bei meinen Eltern raus, das hätte vorne und hinten nicht funktioniert. Deswegen kam der Gedanke auch nie. Mhm. Aber es war natürlich immer scheiße, ne? Um 3 Uhr nichts mehr gehabt, um 5 Uhr vielleicht ein Auge zu bekommen, um 6 Uhr wieder aufgewacht. Das funktioniert vorne und hinten nicht.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das hat sich so gezogen bis August. Klar, der Konsum, die Intervalle wurden kürzer, ne, aufgrund von diesen 3 Tagen Non-Stop-Konsum. Und bis August ging es weiter, dann habe ich den Dealer gewechselt, weil ich da Probleme hatte und das auch nicht gepasst hat, so mir die Art von der ersten Person. Dann habe ich den Händler gewechselt und dann habe ich mit meinem Nachbarn konsumiert. Der hat das dann auch angefangen, eine Zeit lang mit mir konsumiert.
Wie kam das, dass ihr darüber geredet habt? Also wie kam diese Verbindung? Das ist jetzt sehr neu für mich.
Ja, der Nachbar, den kenne ich seit klein auf. Wir hatten aber wenig zu tun, Schulzeit nicht, der ist auf eine andere Schule gegangen, wir waren aber immer Nachbarn und da hat dann der Kontakt ist schon vor Kokain entstanden durch Shisha-Rauchen, durch Sommer, lass mal Marihuana konsumieren. Der hat nämlich auch durch andere Kreise andere Drogen ausprobiert und dann ist das so übergeschwappt, auch noch zu dem, ne? Der ist aber, der hat es nicht oft mitgemacht, gelegentlich nur. Und durch den hatte ich dann aber, wie gesagt, meinen zweiten Händler, zu dem ich dann täglich gefahren bin. Ja, also August, September 2020 war es täglich.
Wie lange ist das jetzt nach Erstkonsum täglich? Das interessiert mich auch immer.
Knapp ein halbes Jahr. Acht, neun Monate maximal.
Ja.
Na, da hatte ich ja, wie gesagt, aus der Ausbildung raus, volles Gehalt, kein Azubi-Gehalt. Dann auch August 2020 ersten Dispo-Kredit eingerichtet. Mhm. Ich hatte angerufen, wollte
für 200... Kokain.
Klar. Ja. Ich wollte 200 Euro. Also ich habe damals 1500 netto verdient. Mhm. Hatte natürlich normale Abgaben mit Versicherungen und Auto etc. Habe dann aber die restlichen 1100, 1200 für Kokain immer ausgegeben. Das hat nicht gereicht nach einem Monat. Dann hatte ich einen Dispo-Kredit angefordert. Musste ich natürlich persönlich erscheinen. Ich hatte am Telefon gesagt, ja, 200-300 sollten reichen. Man hat mir 1.000 Euro Dispo-Kredit vorgelegt. Den habe ich natürlich unterschrieben, weil ich wollte einfach nur Geld. Ne? Ja, mir erstmal über die höhere Summe keine Gedanken gemacht.
Klar.
Aus 1.000 Euro wurde nach zwei Monaten 1.500, nach drei Monaten 2.000 Euro.
Haben die das immer wieder erhöht, ja?
Bis 2.000 Euro.
Ja. Ich kenne das auch, ich hatte das auch am Anfang. Ich erinnere mich gerade. Dass ich am Anfang auch nicht so viel verdient habe. Krass, habe ich völlig vergessen. Ich bin auch zu einer anderen Bank und habe mir da ein zweites Konto gemacht. Und das war noch vor der großen Finanzkrise von Lehman Brothers. Da bin ich zu einer Bank und die haben mir 4.000 Dispo gegeben. Einfach nur so.
Das ist viel.
Ich war festangestellt und mehr wollten die gar nicht wissen.
Ja, das geht aber super schnell.
Das hat mich voll reingeritten auch, ne? Weil du ja auf einmal, du konsumierst ja dann auch das weg.
Klar. Ja? Obwohl es ja nicht dein Geld ist, was du zur Verfügung hast. Aber man meint, man hätte
der
so,
der Onkel,
ne?
Sagt natürlich so,
ja, klar,
oder?
Klar.
Ja. Okay, fühle mich gerade richtig zurückversetzt. Was ist dann passiert? Sind wir bei täglich? Wie lange ging denn täglich, bis so eine erste Bombe platzt? Und was war die denn?
Ja,
also weil irgendwann gehen ja Sachen, Dinge explodieren.
Ja, also die Beziehung hat sich dann irgendwann verlaufen. Das ist dann ad acta gewesen im darauffolgenden Jahr 2021 oder so. Zu der Zeit kamen natürlich Sparkassenbriefe an von Sache X konnte nicht abgebucht werden, Zurücklassschrift, PayPal konnte nicht durchgebucht werden, wieder 2 Euro zusätzlich abgebucht. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, meine Mama hat die Briefe gefunden, meine Mama hatte unter anderem mich morgens, wir hatten so eine Tradition, oder was heißt Tradition, meine Mama ist so fürsorglich immer gewesen, die Kinder, also mich und meine Schwester immer zu wecken oder die Tür aufzumachen, dass wir schon so wach werden, wenn sie wach ist quasi.
Das muss aber ja, wenn du intoxikiert warst, furchtbar gewesen sein, dass du musst, sie kommt morgen früh rein.
Ja, richtig. Ne?
Also, weil dann musstest du dich halt mal so hinlegen.
Ja,
oh, klar. Gott,
ne? Also die ersten Mal.
Aber Nase, ich krieg gerade richtig Puls.
Nase gelaufen, auf dem Kissen verschmiert. Die Nase konnte ich nachts nicht, oder hatte ich Sorge, wenn ich die Nase putze, dass zwei Zimmer weiter meine Eltern hören. Ne, das immer irgendwo abgestriffen und es hat ja auch irgendwann angefangen zu bluten, so klar. Und das wurde entdeckt, Pulverreste wurden gefunden, Verstecke wurden dann gefunden, weil ich wollte um 2 Uhr nachts, wir hatten die Tür nie abgeschlossen. Ne, also ich hatte Tür nie abgeschlossen, ich hatte irgendwie immer mich vor die Tür gesetzt. Das wäre aufgefallen, hätte ich ab einem Zeitpunkt meine Tür abgeschlossen, dann denken meine Eltern, oh, was passiert denn
was
da?
Was ist da los? Ja.
Genau, körperlich hatte ich mich schon verändert, bin 4 Monaten 20 Kilo abgenommen.
Ja.
Ich war vorher gut im Training dabei mit 80 Kilo. Ich komme gesagt, aus dem Trainingsbereich auch ein bisschen Kollegen Krafttraining gehabt, jahrelang, 3-4 Jahre. Alles binnen kürzester Zeit weg. Meine Mama hat dann auch unter anderem das weggeschmissene Essen gefunden, ne, mir öfter 3-mal am Tag gesagt, ne, willst du nicht was zu essen machen, mir was reingebracht. Was
hast du denn denen erzählt, warum du so viel zu Hause bist, warum du so oft krank bist? Nehme ich mal an, das öfter passiert, dass du, was waren dann immer die Erklärungen für, dass es dir gerade nicht so gut geht, weil das muss jetzt sehr krass aufgefallen, wie du gerade sagst.
Ja, also wenn ich jetzt krank gemacht habe, dann sage ich, ich mache genug auf der Arbeit. Also ich hatte auch ein gutes Standing so in der Arbeit nach der Ausbildung. Ich habe 2-3 Kollegen vertreten müssen, so schon zu Ende der Ausbildung, hab verhältnismäßig viel gerissen, so auf der Arbeit, was mir auch anerkannt wurde, klar, und hab dann gesagt, ja, Personen XYZ, die fehlen alle regelmäßig 2 Wochen, ne, also im 2-Wochen-Takt fehlen die immer 3 Tage die Woche, dann kann ich jetzt auch mal 2 Tage krank machen, ne?
Okay, okay.
Ja, und wegen dem Essen, das hat man versucht, da schon irgendwie wegzuleugnen, ne? Oder irgendwie wegzureden, weil das halt einfach offensichtlich ist, dass man keine 80 Kilo mehr wiegt, sondern nur noch 60 oder knapp 60 und wieso Training vernachlässigt, nicht mehr zum Training gegangen. Dann hat man immer versucht, oder ich habe versucht, immer dann zu sagen, ja, ich fange wieder an oder ist nur eine Phase, weil es mir schon da zu dem Zeitpunkt unangenehm war. Ist ja aufgefallen, ist ja bei Großeltern, Onkel aufgefallen, wenn die Familie da war. Die wusste das ja lange Zeit nicht.
Ja.
Ne? Und diesen, das war schon, also das war so der erste oder der zweite nach den Beziehungen, war das so der zweite Anhaltspunkt für mich zu konsumieren, weil es Stress war. Mhm. Ne? Wenn mein Papa mich angesprochen hat, ja, wie lange hast du nichts gegessen oder wie siehst du denn aus? Ne? Was ja normal berechtigte Sorgen sind. Ne? Mhm. Und dann habe ich das irgendwie falsch aufgenommen und dachte mir, ja, ich kann das nicht anders, also ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht regulieren. Ja.
Ja. Du warst ja da schon, also du, Entschuldigung, aber du warst ja super schnell abhängig.
Ja, voll.
Das ist, ich fühle mich ja so related heute, weil es bei mir ja auch so schnell ging. Und am Anfang auch diese Abhängigkeit, wenn dann auch schon Sachen passieren, du willst mit all dem ja nichts zu tun haben.
Genau.
Das ist alles weg.
Willst du flüchten.
Ja, das Wichtigste ist immer nur der nächste Konsum.
Ja, genau.
Auch wenn du da mit offener Tür und du weißt, die kommt in einer Stunde rein.
Ja.
Es ist alles egal, wenn ich jetzt noch konsumieren kann.
Ja.
Das ist krass, ne? Und dann?
Ja, dann ging das bis 2022 März rum. Dann ist alles finanziell durchgebrochen. Wie gesagt, die Briefe, Rücklastschriften konnte ich alle irgendwie noch wegreden und irgendwie vom Thema ablenken, wenn meine Mama das gefunden hat oder wenn die Pulver gefunden hat, immer gesagt, ja,
was hast du denn denen gesagt? Was
ja,
das
war ich nicht, war der Nachbar, war Kollege. Wollten wir nur ausprobieren und dann, ne, die Mama.
Aber das klappt einmal. Was ist beim zweiten, dritten, vierten Mal?
Ja, dann ist man schon irgendwie so natürlich unfassbar gereizt aus dem Weg gegangen. Ne? Die haben sich, also meine Mama hat das lange Zeit vorher gewusst, bevor mein Papa das wusste. Aber auch nie so getraut, irgendwas zu sagen, außer mich damit zu konfrontieren. Morgens, ne, wenn mein Papa weg war, hat die das immer gemacht, in der Nichtanwesenheit, in der Abwesenheit von meinem Papa quasi, um einfach noch mehr Eskalation zu vermeiden. Aber auch die war ja natürlich hilflos und überfordert.
Das heißt, du hast aber, so wie ich es jetzt raushöre, eigentlich zu 90% auch immer alleine konsumiert, ne?
Richtig.
Ja.
Bis auf die. Das erste Mal.
Und dann ein paar Mal mit dem Nachbarn.
Genau. Es war für mich immer nur ich und die Substanz selber. Ich wollte auch nie mit wem anders.
Ja,
ich wollte auch nie auf Partys gehen und da Kokain nehmen. Das
ist eine Beziehung, ne?
Ja, genau. Es war so, irgendwie, die gibt mir das, was mir gefehlt hat. So, und das mache ich mit ihr aus, ne? Und nicht mit noch irgendwie anderen. Und teilen ging sowieso ja schon da gar nicht, ne?
Nee. Ja, Krümel ist wichtig, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja.
Und irgendwie, wenn man sich das aufgeteilt hat, sich selber doch noch 10% mehr geben als dem anderen. Ne?
Kenne ich auch. Ja.
Ja, wie gesagt, das ging bis 22 und dann war mein Kopf irgendwie so voll. Ich hatte 300 Euro noch, konnte ich ins Minus gehen. Das war, weiß ich nicht, 5. März, Anfang März war ich schon im Minus, hatte das Dispo überzogen, hatte noch irgendwie 300 Euro rausgeschlagen. Das kann man ja irgendwie immer noch über PayPal-Überweisung und hast du nicht gesehen, Christel hat immer noch mehr gedrückt. Ja, das dann.
Das Verrückte ist doch, dass man irgendwie.
Ja.
Kommt man immer noch mal an so ein Pony.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, und wie gesagt, das hat die dann so weit gedrückt, wie es geht. Und um mir das letzte Mal erstmal 300 Euro Kokain zu holen, das habe ich an einem Abend weggemacht. Alleine. Und am nächsten Tag bin ich nach der Arbeit, weil ich wusste, am nächsten Tag kommen Briefe zu Hause an. Ich hatte schon im Online-Banking gesehen, wurde zurückgebucht. Bin ich am nächsten Tag zu meiner Schwester gefahren, habe ihr meine Girokarte auf den Tisch gelegt und gesagt, nimm mir die weg, ich habe ein Drogenproblem.
Wow.
Ja.
Wow. Finde ich ganz stark.
Danke.
Hast du da schon dich, kommt das ganz intrinsisch aus dir oder hattest du schon in nüchternen Momenten mal gegoogelt nach Symptomen, Abhängigkeit oder irgendwie. Den Podcast hast du da noch nicht gehört?
Nein, nein. Nee. Noch lange nicht.
Ach, okay. Dann machen wir mal. Also hast du dich da selber aber trotzdem informiert, dass du diesen starken Schritt gehen konntest?
Nee. Also man hat vielleicht die letzte Stunde, wenn nichts mehr da war, irgendwelche Online-Magazine Berichte darüber gelesen oder so, aber jetzt nicht mit der Intention aufzuhören. Ne? Ja, oder nicht, wie komme ich da raus? Das war noch lange nicht die Frage.
Okay.
Ne? Und der erste Schritt, der für mich sehr wichtig war und der meine Schwester und mich irgendwo zusammengeschweißt hat, aber auch unsere Beziehung nachträglich sehr, sehr stark gefordert hat, der war in erster Linie nur irgendwie, um den Stress zu umgehen, weil ich nicht wusste, na, mit diesem Brief, mit der Kohle umzugehen. Da war schon ein mehr oder minder großer oder kleiner Ansatz, aufhören zu wollen. Aber die Karte habe ich abgegeben. Mhm. Wir haben gesprochen, die hat mit meinen Eltern gesprochen, das wurde offen dann kommuniziert. Meine Eltern sind auf mich zugekommen, wir sind dann zu einer Suchtberatungsstelle gefahren. Da war ich dann 4 Wochen clean. Wir haben ein System entwickelt, wie ich wöchentlich Geld, wofür ich das brauche, wie viel getankt werden darf.
Das klingt aber auch alles sehr, sehr vernünftig, dass man das, so, weil Süchtige brauchen dieses System, du darfst, also man durfte mir als Süchtigem einfach kein Geld geben.
Ne? Ja. Ja. Genau, so war es bei mir auch. Mhm. Ne? Wir haben dann ausgemacht, 10er die Woche für Rauchen oder 20 Euro fürs Rauchen, schickst du Foto, wenn du das gekauft hast. Ne? Genau, ich keine großen Summen. Ja, das hat dann aber auch, Suchtberatung hat ja auch erstmal gedauert, ne, bis man da das Erstgespräch hatte, bis man da zugewiesen wird zu der Sozialarbeiterin. Das hat dann 6 Wochen gedauert. Da hatte ich mir dann von jedem Wochengeld Geld beiseite genommen. Ne, und dann habe ich halt für 40 Euro ein halbes Gramm geholt. Statt für 120 halt anderthalb oder wie viel auch immer. Ne, und dann habe ich mir das erspart. Ne, also. Und dann Ausreden gehabt, ja, wir wollen was zu essen bestellen auf der Arbeit, auf einmal jede Woche. Ne, Edeka, da brauche ich noch 5 Euro für das Brötchen, ich muss noch irgendwem Geld geben. Geschenke hier und da, Jubiläum, irgendwer verlässt uns, geht in Rente, da muss ich noch einen 10er
beisteigen. Riesenlügenschloss, geht dann los.
Klar.
Ja. Wahnsinn. Du weißt ja, wie oft wir hier über Lügen reden.
Klar.
Wie war für dich in dem Moment die Lüge? Den Menschen gegenüber, die du liebst?
Ja, irrelevant für mich.
Ja, ist krass. Ja, ne?
Also, wie gesagt.
Dass das irrelevant ist, meine ich. Wie krass.
Ja, ja.
Heute sitzen wir hier und würden heulen.
Ja, klar.
Und in dem Moment ist es einfach echt irrelevant. Ja. Ne? Das macht die Substanz.
Ja.
Das macht auch die Abhängigkeit, die aktive.
Ja. Ich war ja auch noch nicht lange raus, ne? Also wie gesagt, ich will mich da ja gar nicht rechtfertigen, aber es ist halt super scheiße, dass das normal sich in einer Abhängigkeitserkrankung verhält. Ne?
Ja, ja, ja.
Es ist egal, welche Substanz, es ist prinzipiell immer die gleiche oder eine super ähnliche Geschichte, ne?
Ja, ja, ja.
Oder super ähnliches Verhalten, was da an den Tag gelegt wird. Und man die selber kann es dann noch gar nicht, die Moral, wie du wahrscheinlich sagen wolltest, kann man noch gar nicht überdenken, ne? Oder man schmeißt sie einfach weg, weil der Konsum halt einfach noch im Vordergrund auf Prio 1 steht.
Ja. Richtig anstrengend heute für mich. Ja. weil ich das alles so krass fühle. Mhm. Und das ist aber das Schöne. Wir sind nicht allein.
Richtig.
Ihr da draußen seid nicht allein, wenn ihr euch jetzt wiedererkennt, was Tobi sagt. Denn wir kommen ja auch bestimmt hoffentlich demnächst zu einem Punkt, der Hoffnung gibt. Aber erzähl einfach weiter, wie es passiert ist.
Ja, wie gesagt, ich hatte Karte abgegeben. Ich hatte gelegentlich konsumiert. Das haben die aber dann meine Eltern, meine Familie nicht gewusst, weil es ja auch noch nicht die große Menge war. Ne, Training habe ich trotzdem irgendwie schleifen
lassen. Fühlte es sich nicht mega unbefriedigend an, diese kleinen Mengen? Oder haben die dich so krass über Wasser gehalten?
Nee, das war schon unbefriedigend so. Da musste man das schon richtig timen, um das nicht nach Feierabend zu machen, damit man um 19 Uhr durchdreht. Na, ich war auch, hab das echt schnell für meine Verhältnisse, glaube ich, sehr schnell konsumiert. Ne, also das hat keine halbe Stunde gehalten.
Ja.
So, ne, und deswegen musste man das irgendwie timen und jedes Mal irgendwie mit einem gewissen Intervall, damit das aufrechterhalten wird, das Draufsein quasi. Mhm. Das ging ein paar Monate und ich hatte aber zu der Zeit, Gott sei Dank, meine aktuelle Freundin kennengelernt, die mir das erstmal aus 10 Kilometer Entfernung kam und das erste Mal mir echte Liebe gegeben hat, ne? Da bin ich jetzt 2 Jahre zusammen.
Liebe Grüße.
Genau, sehr große und sehr starke liebe Grüße. Wenn ich vorwegnehmen darf.
Ich sehe hier einen Tobi, der gerade strahlt.
Auf jeden Fall. Ich bin mit ihr jetzt 2 Jahre und 3,5 Monate zusammen und wir erwarten in einem Monat unsere erste Tochter.
Herzlichen Glückwunsch!
Dankeschön.
MC Lücke, komm, wir klatschen! Ja! Oh toll, oh mein Gott, oh, ich bin so neidisch. Baby sind toll.
Ja, wie gesagt, irgendwo die Rettung jetzt in der Therapiezeit, was alles Gutes aus der Beziehung hervorgehoben wurde und was daraus entstanden ist, ne? Und dass jetzt daraus eine kleine Familie und eine große Verantwortung herrscht. Das.
Du wirst das ganz toll machen.
Dankeschön.
Also ich sehe hier einen ganz tollen zukünftigen Vater vor mir.
Dankeschön.
Sag nochmal kurz für alle, auch gab es jetzt, also jetzt hast du die, gab es dann nochmal einen Tiefpunkt, wie hast du vor ihr aufgemacht? Mhm. Wir müssen nochmal kurz den Weg in die Therapie besprechen.
Genau, also Freundin kennengelernt. Das erste, was ich ihr gesagt habe, ich habe ein Kokainproblem, das war ja schon die Zeit, dass ich gelegentlich, ne, alle 2 Wochen eben diese Summe X hatte.
Den heimlichen Minimalkonsum nennen
genau,
wir es mal.
Genau, richtig.
Ja?
Die 2 Jahre wurden dann aber so stressig, dass ich mir dann irgendwann die Karte wiedergeholt hatte über irgendwelche anderen Ausreden. Die Suchtberatung findet das natürlich nicht gut, wenn ich nicht über mein eigenes Geld hier verwalten kann. Und ja, so habe ich mir das geholt.
Habe ich auch erzählt, sowas.
Direkt 500 Euro abgehoben.
Gib ihm.
Genau, richtig. Ja. Meine Freundin hat mich leider Gottes immer hier und da gedeckt. Ne? Das nie aufgemacht vor meinen Eltern, auch weil sie aus einer anderen, ja, jetzt nicht so aus einem guten Elternhaus kommt, schwierig mit der Mutter. Auch ich habe da meine Schwierigkeiten mit ihr, was super, super schade ist, weil eigentlich würde ich mir sehr inniges Familienverhältnis mit auch der anderen Familie wünschen.
Aber lass mich kurz, weil ich habe das ja jetzt auch mit meiner Frau, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Klar.
Aber ich glaube, es ist ein guter Punkt auch, um nach draußen zu gehen. Du hattest Rückfälle,
ja.
Du hast es aber von vornherein aufgemacht.
Ja.
Sie war immer auf deiner Seite.
Ja.
Und ich nehme es jetzt auch so wahr, dass ich sage ja, ich teile jetzt meinen Suchtdruck.
Mhm.
Ich teile diese Suchtdruckgedanken auch. Und zwar in dem Moment, in dem sie kommen.
Ja.
Und das kann man jetzt nicht 1:1 auf eure Situation übertragen, aber die Gemeinsamkeit ist schon, dass man jemanden hat, der sagt, wir schaffen das und du kannst auf mich zählen.
Ja,
ja. Und natürlich bestimmt auch hier und da mit klaren Ansagen, aber jetzt möchte ich dich wieder sprechen lassen. Aber ich glaube, warum ich unterbrochen habe, ist so dieses schöne Gefühl, was ich mitteilen kann, wenn man weiß, da ist jemand, der auch an mich glaubt, denn in so einem Moment der Abhängigkeit fällt es einem sehr, sehr schwer, an sich selbst zu glauben.
Ja. Gut, die Leute, die hatte ich ja sowieso, ne, Schwester und Eltern, die an mich geglaubt haben, aber diese Freundin, ne, diese Liebe ist ja das, was mir jahrelang vielleicht irgendwo gefehlt hat, was mir auch viel Halt im Nachhinein gegeben hat, ich aber trotzdem durch meinen Konsum, der dann wieder mehr wurde nach der Zeit, nachdem ich meine Girokarte wieder hatte und neue Dispo-Kredite und normale Kredite, die man übers Jahr abzahlt, 1.000, 2.000 Euro eingefordert hatte, hatte ich auch leider Gottes in der aktuellen Beziehung wieder regelmäßig konsumiert und wieder viel konsumiert und auch sehr schädigend gegenüber der Beziehung, weil ich mir Stress gemacht habe, wo gar kein Stress ist, irgendwelche Lügen bei meiner Freundin gesucht, die gar nicht existieren. Ne? Ich konnte eigentlich gar nicht klagen. Gut, die Wohnungssituation war jetzt nicht so top, auf einer Einzimmerwohnung zu wohnen damals. Ne? Aber ich hatte ja das, was mir gefehlt hat, quasi. Eine Beziehung kommt aus der Nähe. Man sieht sich oft. Ne? Man verbringt schöne Zeit. Meine Familie hat die super aufgenommen. Wir verbringen alle gemeinsam Zeit, nehmen Unternehmen Sachen, konnten überall hinfahren, Urlaub machen. Aber der Konsum war irgendwie immer noch da. Ne? Das hat sich einfach so reingebrannt, dass egal, du hättest mir geben können, was du willst, Kokain musste immer noch irgendwie Präsenz in meinem Leben haben.
Ja.
Und das hat dann so lange mit meiner Freundin gedauert, bis ich da irgendwann nach 4 Tagen wach irgendwie zusammengebrochen bin, von der Couch gefallen bin, mir den Rücken irgendwie jetzt nicht gebrochen habe, aber merklich gegen den Tisch gefallen bin mit blauen Flecken, sie mich da irgendwie halb regungslos aufgefunden hatte, wohl halb bewusstlos, ich kann mich daran nicht erinnern, ich habe da voll den Filmriss, musste aber irgendwie von der Couch gefallen sein, nach 4 Tagen versagt der Körper auch irgendwann, nichts essen, nichts trinken und nur konsumieren und schau meine Freundin heulend dann vor mir und da war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche Hilfe, so, ne? Und wie gesagt, die hat meinen Konsum gedeckt, aber nie aktiv mitgeholfen. Sie hat sich auch, du sprachst ganz am Anfang von hilflos, ne? Die hat sich auch hilflos gefühlt. Was soll sie machen? Ist sie in der Position, mir ein Ultimatum zu bieten oder nicht? Ne? Mhm. Und da ist ja auch der Charakter gefragt. Ne? Sie war jetzt vielleicht nicht die stärkste Person, mir irgendwie ins Gesicht sagen zu können, so oder so, also an dieses Entweder-Oder zu geben. Ne? Und da wäre auch die Frage im Nachhinein, hätte das überhaupt geholfen? Ne? Für was hätte ich mich entschieden? Ne? Deswegen bin ich auf der einen Seite froh, dass das nicht so ist.
Man muss halt da sagen, dass diese ganzen Sachen sind natürlich immer individuell.
Genau, richtig.
Und da ist dann schwierig, jetzt, da kann man nicht verallgemeinern. Ja. Ihr habt es rausgeschafft, das ist wichtig.
Ja. Richtig. Dann erste Entgiftung letztes Jahr gehabt. Im November, 2,5 Wochen. Für mich die erste Erfahrung, ich habe den ersten Fuß in die Entgiftung gesetzt und ich wusste für mich, okay, die 2 Wochen, die packe ich easy, weil ich aus meinem alten Umfeld raus bin. Mhm. Also ich mach oder wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, die sind nicht der Grund dafür, dass ich konsumiere, aber die alten Umgebungsbilder, was man gewohnt ist, Strukturen,
voll.
Das ist, das löst das oder das fördert das. Ne? Das
triggert ja auch heute noch bestimmt manche Situationen.
Ja, genau, aber ich war dann in einem Krankenhaus, konnte da wieder anfangen mit Training, konnte mich wieder mit Essen, Ernährung beschäftigen, was ich ja jahrelang gemacht habe. Und die 2,5 Wochen haben mir gut getan. Danach wurde ich dann leider doch rückfällig, weil ich auch eine immens hohe Schuldensumme noch offen hatte bei Dealer X, bei Kollege Y.
Ja.
Und man hat sich dann da irgendwie doch was noch hin und her getribbelt.
Ja.
Aber was ich sagen kann ist, zwischen Entgiftung 23 und Stand jetzt, oder bis zu der letzten Entgiftung, die im Februar war, also zwischen Ende 23 und Februar 24, habe ich selten konsumiert. Und wenn, dann auch nicht schädigend mit meiner oder gegenüber meiner Freundin, mit ihr habe ich nicht konsumiert, aber sie war ja immer in meinem Beisein, was ich noch dazu erwähnen muss. Da ist man ja nicht auf Augenhöhe, jeder will irgendwie was anderes in der Zeit machen, wenn ich konsumiert habe
und
natürlich sie nüchtern ist. Aber man hat da irgendwie einen Mittelweg gefunden, dass ich konsumieren konnte und der Abend aber trotzdem okay verlief. Na? Genau, da war es dann unregelmäßiger Konsum, aber das war noch so eine gewisse Suchtstillung. Ne? Also ja, irgendwie klar, die Sucht wollte so gestillt werden, aber ich konnte mich da schon zusammenreißen, mal 3 Tage nicht zu konsumieren.
Und dann kam aber die Überzeugung, ich gehe stationär. Kannst du uns in den Gedankenprozess nochmal mitnehmen?
Genau. Erste Entgiftung November 23 oder Oktober, ich weiß es nicht mehr, aber letztes Jahr 23, da fing dann auch an, Podcast Sucht und Süchtig, ich weiß es nicht, wo es mir angezeigt wurde. Muss irgendwie Instagram gewesen sein. Ich habe die erste Folge, ich habe die erste Folge reingehört. Das war nämlich zu der Zeit, wo ich mich auch in private Psychotherapie begeben hatte. Nach der ersten oder während der ersten Entgiftung, weil alle Pläne irgendwie ja gerissen sind seitens meiner Familie, wie man mich so da rauskriegen kann. Und dann bin ich irgendwie auf die erste Folge gekommen und ich habe da, nach 20 Minuten irgendwie geheult, wie sonst was. Und
ich heule jetzt gleich.
Ja. Und dann dachte ich mir, ich habe mit meiner Schwester alles zu dem Zeitpunkt ja geteilt, so, weil die meine Finanzen dann irgendwann doch wieder hatte und doch so die nach meiner Freundin die nächststehendste Person war, die sich auch wirklich sehr drum gekümmert und bemüht hat, irgendwie mich wieder in die gerade Bahn zu bringen. Und ich habe ihr dann davon erzählt, dann haben wir mal zusammen eine Folge reingehört und nach der zweiten dachte ich mir, ja, dann höre ich mir die ersten 10 Folgen an. Na, die habe ich dann zu Ende angehört und dann hatte ich dir geschrieben, yo, ich wäre angeblich durch mit dem Podcast, wusste aber nicht, dass es noch viel weitaus mehr Folgen gibt. Na, hatte mich einmal bedankt, ne, dass ich das super, super gut relaten kann. Und das hatte mich an so vielen Stellen berührt. Da gab's, ich weiß nicht welche Folge, mit einer angehörigen Dame, die da ihren Freund aus einer Klinik kennengelernt hat. Und wenn die erzählt, dann konnte ich auch relaten, wie ne, eben meine Angehörigen fühlen, wie das ist. Und ich fand das einfach so schön, hab das mit meinen Eltern geteilt, hab denen immer die Folgen hin und her geschickt, die ich klasse fand. Ne? Und irgendwie, wie gesagt, wo ich dann auf dem Weg der Besserung war, während der Entgiftung, wo dann die ersten Psychotherapiegespräche auch stattgefunden haben, wo man so ein bisschen sich mit sich selber und mit der Sucht und der Abhängigkeit beschäftigt hat, habe ich dann, wie gesagt, gerne über meine Erfahrungen gesprochen, gerne meine Erfahrungen geteilt, weil es auch irgendwie so eine Last war, die ich dann loswerden konnte durchs Reden. Und da war dann der Punkt, wo ich dann dachte, komm, kannst du mal fragen, ich weiß, wir sitzen zwar in Berlin, aber irgendwie kriegst du halt ja schon hin, du bist ja schon 1000 Mal hin und her gefahren für Kokain, dann kriegst du es ja auch wohl hin, einmal nach, ne, irgendwie hier in Richtung Osten zu fahren und mal so ein eigenes Projekt von dir loslassen zu können, ne? Und deswegen sitze ich heute hier.
Danke, Tobi. Ich bin ganz gerührt. Wirklich. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil ich einfach so stark finde und toll finde. Ich finde es bei jedem übrigens, der in Therapie geht, frühzeitig, das ist das Beste, was man machen kann. Ne? Man sieht wieder in deiner Geschichte, wie krass der Endgegner ist.
Ja.
Ja, und man weiß nicht, passt auf da draußen, welche Substanzen es sind. Was ich noch sagen wollte, ich überschlag mich gerade, ich bin gerade ein bisschen mitgenommen von deiner Geschichte. Ich wollte noch sagen, du bist noch in stationärer Therapie.
Genau, richtig.
Du hast, das war ein halbes Jahr, oder?
22 Wochen sind 5,1 ja. Monate, knapp mal.
Du hast noch wie viele Wochen?
4.
Zieh die durch, natürlich.
Auf jeden Fall.
Ich sehe hier jemanden mit, der nach vorne guckt ins neue Leben. Ja. Ne? Pass auf deine Tochter auf.
Auf jeden Fall.
Auf deine Frau. Und ich würde dich bitten, den roten Knopf da rechts zu drücken. Den großen, ne, da rechts, den, da, den, nee, nicht den, nicht der, der leuchtet. Da, der, hier. Ja. Ja, danke. Tobi, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich mache jetzt das, was John Hinton sagt und vielleicht machen wir es zusammen. Also, was würdest du empfehlen, wenn man sich heute bei etwas wiedererkannt hat, was du erzählt hast?
Sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Öffnet euch euren nächsten Personen. Habt da keine Angst vor. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Sei es zur Drogenberatung, sprich mit deinem Hausarzt, mit deinen Eltern, Verwandten, informier dich im Internet, Hauptsache ihr oder du machst den ersten Schritt. Na, nur daraus kann dann auch eine Therapie, wenn nötig, ambulant oder stationär erfolgen mit einer Nachsorgebehandlung oder ambulanten Weiterbehandlung und nur so kannst du oder auch wir unser Leben in den Griff wieder kriegen.
Fühlst du dich wieder zurück im Leben?
Definitiv. Ich freue mich so sehr auf die Zeit nach der Reha. Ich freue mich so sehr auf Mitte August, wenn das Kind kommt. Ich freue mich wieder sehr auf die normale Arbeit ohne Konsum. Hm.
Tobi, du kommst im halben Jahr nochmal?
Ja.
Mit Baby bitte?
Ja.
Und dann sprechen wir, das finde ich ganz toll, dann sprechen wir darüber, wie war die Therapie im Detail und wie war das erste halbe Jahr nach der Therapie?
Machen wir so.
Dann?
Danke für die Einladung.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.